Wir wollen heute beginnen mit Psalm 19. Wir hatten gestern schon die einige überblicksmäßig einige Gedanken gesehen, die der Psalmist hier hineingelegt hat. Auch die Form, die schöne Form dieses Psalms 19. Jetzt die Gliederung und das Thema. Es geht hier um eine Predigt, die Kundmachung der Herrlichkeit Gottes. Die zwei großen Bücher, die einerseits die Schöpfung, die andererseits die Heilige Schrift. Beide Bücher hat Gott geschrieben und dann eine Antwort des Menschen darauf in Form von Gebet. Also wir haben hier drei Teile in diesem Psalm. Zuerst haben wir Römisch 1, die Verse 2 bis 7, Gottes siebenfaches Reden in der Schöpfung. Das Thema ist Herrlichkeit. Gottes siebenfaches Reden in der Schöpfung. Zum Thema Herrlichkeit. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Der erste Vers ist sozusagen gleich auch die Überschrift über den ersten Teil. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Himmelsweite verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag ergießt Rede dem anderen, eine Nacht gibt Kunde der anderen. Ohne Worte und ohne Reden, ungehört ist die Stimme. In jedem Teil der Erde geht aus ihre Messschnur, im Sinne von ihr Schall. Und bis ans Ende der Welt gehen ihre Worte. Dort hat er der Sonne ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Sie freut sich wie ein Held und läuft ihre Bahn. Vom Ende des Himmels geht sie aus und sie läuft bis ans andere Ende und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Die Himmel steht im Hebräischen immer in der Mehrzahl. Ist immer ein Mehrzahlwort, wegen der Mannigfaltigkeit und wegen der Größe, wegen der Vielfältigkeit, was man sehen kann von Gott und von seinen Werken. Diese Zeitwörter des Verses hier erzählen und verkünden in Vers 1, in Vers 2, erzählen und verkünden steht im Hebräischen in der Partizipialform, also sind erzählend und sind verkündend. Damit wird ausgedrückt, dass das eine ständige, fortdauernde Verkündigung ist, ununterbrochen. Fort und fort lassen die himmlischen Herolde ihren Ruf erschallen und bezeugen Gottes Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit in Form von seiner Macht, seiner Weisheit, seiner Güte, all das kann man hier lesen in diesem Buch. Die Feste, haben wir gestern schon gesagt, ist das ausgebreitete Himmelsgewölbe. Das tut sein meisterliches Werk kund, seine Meisterschaft kund. Ein Tag sprudelt dem anderen Rede zu oder eine Botschaft zu. Also jeder Tag ist gleichsam eine übersprudelnde Quelle, aus der der Lobpreis des Herrn auf den anderen überquillt. Jeder neue Tag spricht von Gottes Treue, auch heute Morgen übrigens, dass wir aufwachen durften und dass die Sonne bzw. das Licht kam dass es nicht Nacht blieb, spricht von seiner Treue. Es ist nicht selbstverständlich, wenn es Licht wird am Morgen. Und wenn es in meinem Leben auch Licht wird und ich aufstehen kann und überhaupt aufstehe, das ist auch nicht selbstverständlich. Und das sogar, dass ich noch stehen kann und meine Beine mich tragen und all das ist alles nicht selbstverständlich. Gott trägt alles. Gott, jeder Tag spricht davon, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Die Sonne geht pünktlich auf, geht pünktlich unter. Jedes Jahr läuft alles exakt ab. Durch diese Neigung des Globus entstehen die Jahreszeiten. Das hat Gott auch so gemacht, dass der Globus nicht exakt senkrecht steht, sondern schräg steht und sich schräg dreht. Dadurch haben wir Jahreszeiten. Und dadurch haben wir auch wieder hier, sehen wir die Ordnung. Und alles wiederholt sich jedes Jahr. Ein Tag sprudelt Rede dem anderen zu und eine Nacht gibt Kunde der anderen. Gott ist ein Gott der Regelmäßigkeit. Wir sollen auch Menschen der Regelmäßigkeit sein. Wir sollen regelmäßig unsere stille Zeit machen. Wir sollen regelmäßig unsere Gebetszeiten haben. Regelmäßig die Bibel lesen. Gott ist ein Gott der Regelmäßigkeit und lehrt uns, wie wir als seine Geschöpfe zu leben haben. Wir sind nicht Chaoten. Ja. Also, wir räumen unser Zimmer auf, weil Gott die Schöpfung auch aufräumt. Ja. Ein Gott der Regelmäßigkeit. Und er ändert sich nicht. Er ist treu. Wir sollen das auch sein. Das Leben bleibt heute und morgen. Ich kann also mit regelmäßigen Abläufen rechnen. Das heißt, ich kann auch planen. Wenn gestern die Sonne aufgegangen ist, morgen wird sie wieder etwa um dieselbe Zeit aufgehen. Ich kann sogar das ausrechnen, wann sie aufgehen wird, weil ich weiß vom letzten Jahr, um wie viel Zeit die Sonne später kommt. Ja, man kann alles ausrechnen. Das heißt, wir können planen. Gott will, dass der Mensch plant. Von der Sonne ist hier dann einiges gesagt. Die Sonne ist hier wie ein Bräutigam beschrieben. Vers 6, sie geht hervor wie ein Bräutigam aus ihrer Kammer. Interessant, als ob die Sonne nicht nur Licht gibt, sondern auch wie ein Bräutigam, Liebe. Ja. Das spricht von Gottes Liebe, dass die Sonne uns wärmt und dass sie uns Leben und Vitamin D und so weiter verleiht. Spricht von Gottes Liebe, wie ein Bräutigam die Braut liebt. Vielleicht auch von der Schönheit hier, schön gekleidet. Ja. Freut sich wie ein kräftiger Mann, wie ein Held, um den Tag durchzulaufen. Gemächlich, nicht rasant. Ja, schon wieder ist sie weg. Nein, es geht ganz schön langsam. Man merkt es gar nicht, wenn man hinschaut. Man merkt es aber dann, wenn man eine Zeit lang nicht hingeschaut hat, merkt man, sie ist ein Stück weitergekommen. Es ist also auch hier unscheinbar, aber doch beständig. Alles Geschaffene von Gott wird durch die Sonne in ein helles Licht gestellt. Man kann alles sehen. Man kann also etwas von der Schönheit der Schöpfung Gottes sehen durch diese Sonne. Nur der es nicht sehen will, bleibt geistlich blind. Die anderen, die können sehen. Vers 7 ist vom Sonnenuntergang die Rede. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft bis ans andere Ende. Man könnte sich überlegen, was sagt uns Gott durch den Sonnenuntergang? Nun, die Botschaft ist, es gibt ein Aufhören. Das Licht hört mal wieder auf zu scheinen. Es kommt eine Nacht, es kommt Dunkelheit. Es kommt die Nacht, sagt der Herr Jesus, wo niemand wirken kann. Also das Licht leuchtet nicht für immer. Dieses Licht nicht. Dieses Licht leuchtet nicht für immer. Entscheide dich, solange es Tag ist. Es gibt ein zu spät, es kommt die Nacht. Also das ist eine evangelistische Botschaft, die Sonne verkündigt. Zur Gliederung. Also zuerst haben wir Verse 2 bis 4. Wer verkündet? Da haben wir sieben Elemente. Das heißt vier Elemente. 2 bis 4. Wer verkündet? Himmel, Himmelsweite, Tag und Nacht. Also Himmel und Himmelsweite zeigen etwas von der Unbegrenztheit Gottes. Tag und Nacht zeigen etwas von der Treue und Verlässlichkeit Gottes, das sich ständig hier wiederholt, das habe ich gerade gesagt. Dann die Verse 5 bis 7, wo wird verkündet? Das sind jetzt die nächsten drei Teile, also wir haben jetzt dann vier plus drei gibt sieben. Himmel, Himmelsweite, Tag, Nacht, Erde, Erdkreis und Sonne. Wo wird verkündet? Auf der Erde und auf dem Erdkreis. Ist ja hier ein Parallelausdruck, Parallelismus. Gott ist, was wird verkündet durch Erde und Erdkreis? Dass Gott universal ist. In jeden Teil der Erde hinaus geht die Botschaft. Gott ist ein Universalgott. Das heißt, die Botschaft ist für alle Menschen auf der ganzen Erde. Und er ist auch der Herrscher über alles, über alle Menschen der Erde. Will er regieren, könnte er auch, tut er auch, aber er zwingt sie nicht. Er lässt ihnen die freie Wahl, sich für ihn zu entscheiden, eine gewisse Zeit lang. Die Sonne, habe ich gerade gesagt, zeigt, dass Gott ein Offenbarer ist. Er hält nichts seine Schöpfung nicht verborgen. Er gibt Licht, sodass man etwas sehen kann von dieser Schönheit. Also sieben Elemente der Schöpfung und ein siebenfaches Reden. Ein siebenfaches Reden. Die Himmel erzählen, die Himmelsweite verkündet, der Tag ergießt Rede, die Nacht gibt Kunde, ohne Worte ist ihre Stimme. Das war fünftens, dann sechstens, geht aus, in jedem Teil geht aus ihr Schall, das ist sechstens und bis ans Ende der Welt gehen ihre Worte, siebtens. Also siebenmal Kundgebung und sieben Elemente. Sehr schön, wie der Psalmist hier die Zahl sieben hineinbringt, die Vollendungszahl. Also Gottes siebenfaches Reden in der Schöpfung und es spricht von Herrlichkeit. Der zweite Teil geht von Vers 8 bis Vers 11. Gottes siebenfaches Reden in der Tora und spricht von Vollkommenheit. Die Weisung Jahwes ist vollkommen. Hier ist die Überschrift, so wie vorher die Überschrift war, der erste Satz, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, ist hier gleich der erste Satz, die Überschrift auch. Die Weisung Jahwes ist vollkommen. Und jetzt kommt diese siebenfache Darstellung, das siebenfache Reden. Also, von der Weisung, von der Tora sagt, das ist vollkommen und sie erneuert den Menschen, sie stellt die Seele wieder her, ist das eine. Also die Weisung, der erste Ausdruck des Wortes Gottes, den er hier verwendet, Tora, ist vollkommen in seinem Wesen und sie bewirkt Erneuerung des Menschen, der Seele des Menschen, Erfrischung. Und das zweite ist dann das Zeugnis Jahwes, hier ein zweites Wort, das er verwendet für das Wort Gottes, das Zeugnis. Das ist ein Wort, das ja auch verwendet wird, sogar für die Bundeslade, das Zeugnis. Aber hier ist es für das Wort Gottes, für die Tora, ein Synonym. Das Zeugnis ist also auch Wort Gottes, es bezeugt. Ich muss gerade schauen, ich habe hier einen. Wo habe ich das? Ah ja. Also Tora, vielleicht zur Erklärung. Tora ist ein Wort, das kommt ursprünglich von einem Wort, einen Pfeil abschießen, um ein Ziel zu treffen. Und hier ist es dann auf das Wort Gottes bezogen. Gott spricht sein Wort aus wie einen Pfeil, um etwas zu erreichen. Deshalb Lehre, Weisung. Ja, das ist das Wort Tora. Das Wort Zeugnis ist ein Name für die 10 Gebote in 2. Mose 25, Vers 21. Die Lade des Zeugnisses, weil dort das Zeugnis niedergelegt ist, das sind die Steintafeln mit den 10 Geboten. Das Zeugnis, 2. Mose 25, Vers 21, der Name für die 10 Gebote. Hier in 10 Worten dargestellt. Vers 8, 10 Worte, Vers 9, 10 Worte, Wörter und Vers 10, 10 Wörter. Von dem Zeugnis sagt er, es ist zuverlässig. Das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig. Das heißt, ist treu. Gottes Wort ist treu, weil Gott treu ist. Zuverlässig und treu ist dasselbe Wort im Hebräischen und auch im Griechischen. Gottes Wort ist deshalb treu, weil er treu ist. Er ist, was er sagt. Gott ist, was er sagt. Und Gott sagt, was er ist. Zuverlässig. Und das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise, die Kindlichen, die Einfältigen, die Empfangsbereiten, die Demütigen, die das Gelehrte aufnehmen, die macht es weise. Gott ist also wie ein wahrer Zeuge, der den Menschen alles über ihn sagt, wie ein Zeuge vor Gericht. Jesus Christus ist der treue Zeuge, der zuverlässige Zeuge und macht die Arglosen, die Einfältigen weise. Wenn sich jemand selbst klug dünkt, lässt er sich nicht belehren und bleibt töricht. Das ist jetzt kommt die Anwendung. Hier haben wir eine gute Anwendung für uns. Wie lese ich Gottes Wort? Wie gehe ich heran, wenn ich die Bibel lese? Gehe ich so heran, dass ich sage, ich weiß eh schon alles? Oder gehe ich so heran, dass ich sage, Herr, ich bin so töricht, bitte belehre mich. Ich weiß nichts. Aber wenn du mich jetzt belehrst, bitte belehre mich. Ich bin ein einfältiger. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, eines Schüler. Ich bin ein Jünger, ich bin ein Schüler. Und wenn ich dann gelernt habe, dann bin ich ein belehrter Schüler und dann kann ich andere anderen das weitergeben. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, dass ich anderen weitergebe. Jesaja 50. Ich soll das Wort Gottes so lesen, als ob ich es noch nie gelesen hätte. Wenn Sie die Psalmen lesen, lesen Sie die Psalmen mal so, wie wenn Sie sie noch nie gelesen hätten. Lesen Sie Psalm 23 so, wie wenn Sie ihn nie gelesen hätten. Dann kann der Herr uns noch einiges zeigen. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten, betet der Psalmist 119, Vers 10. In einer demütigen Weise kommt er zum Wort Gottes. Ich habe dein Wort aufgespeichert in meinem Herzen, dass ich nicht gegen dich sündige. Vers 11, Psalm 119. Also jetzt zurück hier. Das dritte ist, die Befehle des Herrn sind richtig, oder das Gebot des Herrn. Entschuldigung, die Vorschriften. Das Wort Vorschriften oder Befehle, auf Hebräisch Pikudim, die Anwendungen auf die Lebensbereiche. Das Wort heißt auch Entscheidungen. Unser Leben besteht aus vielen Entscheidungen und ich bin verantwortlich für jede Entscheidung, die ich treffe. Gottes Ratschlüsse und Gottes Entscheidungen und Befehle, die geben uns eine Verantwortung, die legen eine Verantwortung auf uns auf. Und diese sind richtig. Das ist nicht was Falsches, das ist nicht was Unrichtiges oder ein Fehler von Gott. Nein, er weiß genau, welche Verantwortung er seinen Geschöpfen auferlegen kann. Gottes Befehle sind für uns eine Verantwortung. Oder auferlegen uns eine Verantwortung. Und diese sind richtig. Es ist richtig, dass wir in die Verantwortung gestellt sind. Wir dürfen die Verantwortung nicht abschieben. Und wenn ich das tue, dann bekomme ich ein fröhliches Herz. Also Gottes Befehle sind richtig und erfreuen das Herz, das Innere. Was ist das Herz? Das Innere des Menschen wird dominiert vom Denken. Sie erfreuen also unser Denken, das im Herzen geschieht. Gehorsam bringt Freude. Sünde bringt Traurigkeit. Das nächste, die Furcht des Herrn ist rein. Entschuldigung, das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Das haben wir jetzt. Das Gebot des Herrn ist lauter oder geläutert und erleuchtet die Augen. Gebot, das Wort, kommt von Gebieten. Gott ist ein Gebieter. Alles, was er sagt, ist uns ein Gebot. Aber dieses Gebot ist lauter, ist geläutert. Das ist durchdacht. Da ist nichts Böses, da ist nichts Unreines, da ist alles passend. Er meint, was er sagt. Er macht keine leeren Drohungen und gibt auch keine leeren Versprechungen. Das ist geläutert. Und wenn wir darauf eingehen, wird es auch uns läutern, wird es Auswirkungen haben. Aber hier sagt er, es erleuchtet die Augen. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die inneren Augen, das heißt, gibt Licht, so wie die Sonne, vorher hat er von der Sonne gesprochen in der Natur, die erleuchtet und zeigt uns die Herrlichkeit Gottes, so erleuchtet das Gebot unsere Augen und wir sehen die Herrlichkeit Gottes und wir sehen sein Wesen und das wird uns verändern. Erleuchtet die Augen, gibt uns also Licht für unser Leben. In uns selber, wir haben keine Lichtquelle in uns selber, die brauchen wir von außen, von Gott. Dann weiter. Die Furcht des Herrn ist rein. Bitte das Wort Furcht hier als Synonym für das Gotteswort. Es geht um alle Begriffe, wir sind das Gotteswort. Es geht hier nicht, es ist ja nicht ein neues Thema. Das Gotteswort, hier sagt er Furcht im Sinne von die Lehre, wie man Gott zu fürchten hat. Die Lehre, wie man Jahwe fürchtet. Also wie kommt man denn zu Gottesfurcht? Über die Lehre, über die Tora. Und er verwendet hier ein Wort, einfach Furcht, genauso wie Weisung, Zeugnis, Vorschrift und Gebot, ist Furcht ein Synonym für Wort Gottes. Also die Vorschriften des Herrn, die uns das Fürchten, das richtige Fürchten beibringen. Die richtige Gottesfurcht. Auf Griechisch heißt die richtige Gottesfurcht heißt Eusebia. Wir nennen das auch Frömmigkeit. Das ist die richtige Gottesfurcht. Eusebia. Ja. Das hat Luther mit Gottseligkeit übersetzt, aber es passt nicht. Gottseligkeit ist ein Wort, das uns nicht viel sagt. Höchstens, sagt uns was, wenn wir die Bibel kennen und uns schon daran gewöhnt haben. Aber ansonsten heißt es, das Wort selber heißt einfach Gottesfurcht, die richtige Gottesfurcht. Darum geht es hier. Also die Furcht des Herrn ist rein, also das Wort Gottes, das uns Gott zu fürchten lehrt, ist rein. Es ist ein reines, da ist nichts Sündiges, nichts Böses und nichts Unreines dabei und bleibt ewig. Das fördert die Reinheit. Und dieses Gotteswort bleibt ewig. Weiter ist wahr. Die Verordnungen Jahwes sind Wahrheit. Die Verordnungen Jahwes, die Rechtsbestimmungen Jahwes, das sind seine Rechtsurteile. Hier wieder ein Synonym für das Gotteswort, für die Tora. Seine richterlichen Urteile, alles, was er beurteilt. Im Gotteswort wird viel beurteilt. Er sagt, das ist gut, das ist nicht gut und so weiter. Das ist hier gemeint. Rechtsbestimmungen, Verordnungen, richterliche Urteile. Gott beurteilt die Menschen und ihr Tun und überhaupt die Welt und die Geschichte und die Völker. Er beurteilt alles. Und das wird im Wort Gottes niedergelegt. Gottes Wort ist also in allen seinen Urteilen richtig und wahr. Allesamt gerecht. Diese richterlichen Aussprüche sind allesamt gerecht. Gerecht heißt dem Charakter Gottes entsprechend. Das heißt, wenn wir es mit dem Wort Gottes zu tun haben, dann merken wir etwas vom Charakter Gottes, weil das Wort Gottes entspricht dem Charakter Gottes. Der ist gerecht. Wie wir die Bibel behandeln, so behandeln wir den Herrn. Die Bibel und das Wesen Gottes sind untrennbar. Das Verlangen nach dem Wort Gottes ist das Kennzeichen eines gesunden Christen. Und darum geht es jetzt gerade im Nächsten, das Verlangen. Das Wort Gottes ist etwas, wonach man Verlangen haben darf und sogar soll. Es ist nämlich begehrenswert. Das ist die siebte Aussage hier. Er spricht hier vom Gleichen, diese richterlichen Aussprüche, das Wort Gottes. Hier sagt er nur noch sie sind begehrenswert. Sogar begehrenswerter als Gold, worüber der Tobias gestern gesprochen hat. Das bringt uns zum dritten Teil. Also begehrenswert, übrigens hier kommt er zu dem Punkt wieder, wo er in Psalm 1 schon war. Psalm 1 wurde uns gesagt, glückselig ist der Mann, der Lust hat an dem Wort Gottes. Hier spricht er genau von dieser Lust, von dieser Lust nach diesem Kostbaren. Die Lust wird gemehrt, wenn man erkennt, wie kostbar dasjenige Objekt ist, das man jetzt haben möchte. Ja? Und das sollten wir sollten unsere Lust nach dem Wort Gottes richtig nähren und also unser Verlangen fördern nach diesem. Das ist die richtige Lust und da dürfen wir viel Lust bekommen an dem Wort Gottes. Der dritte Teil dieses Psalms ist dann ein des Menschen siebenfaches Reden, nämlich in Form vom Gebet wird das jetzt hier. Hier ist also ein Gebet des Menschen als Antwort. Und das Gebet ist hier vor allem da um die Auswirkung, dass es Auswirkung haben möchte, dass das Wort Gottes, die Tora, Auswirkung haben möchte auf den Menschen, auf den Knecht Gottes. Übrigens zum hohen Wert des Wortes Gottes. Ich habe gelesen, dass man in Russland bereit war, zu gewissen Zeiten ein halbes Jahresverdienst zu bezahlen für eine Bibel. Also stellen wir uns vor, wir würden 12.000 Euro bezahlen, um eine Bibel zu bekommen. Man war bereit dafür. Man hat es so begehrenswert geachtet. Oder ich weiß nicht, wie viel man verdient in Deutschland. In der Schweiz verdienen sie noch mehr. Ja, also das Menschen siebenfaches Reden, ich habe das nochmal auf der anderen Folie, können wir gerade nochmal hier. Nein, hier. Das sind diese drei Teile. Wir sind bei drittens. Das Menschen siebenfaches Reden, also Gebet, Auswirkung der Tora. Und hier haben wir zuerst Vers 12a, wir lesen, auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, großer Lohn liegt auf dem Einhalten derselben. Also Gottes Knechte werden durch die Tora gewarnt. Das ist zuerst nur eine Feststellung. Das ist aber schon Teil eines Gebetes, denn er spricht schon zu Gott, dein Knecht. Auch wird dein Knecht, man merkt, hier betet er. Vorher war es nur Mitteilung, vorher war es Lehre. Ja, jetzt kommt Gebet. Auch wird dein Knecht durch sie gewahrt. Hier ist noch keine Bitte ausgesprochen, nur eine Feststellung. Gottes Knechte werden durch das Wort Gottes gewarnt und großer Lohn liegt auf dem Einhalten derselben, diese Worte. Wer sie einhält, wer das Wort Gottes einhält, die Tora einhält, wird belohnt. Hier fehlt ein Komma für die Deutschkundigen. Wer es einhält, Komma, wird belohnt. Vers 13, also das ist eine Verheißung, Vers 12, ja, Vers 12b. Wer es einhält, wird belohnt. Gott belohnt mit viel Freude. Und mit Veränderung des Lebens, der Charakter Jesu Christi kann offenbar werden, kann der Charakter Gottes, das Bild Gottes kann wiederhergestellt werden im Menschen, der es einhält, der das Gesetz einhält. Heute ist ja oft das Gegenteil der Fall. Die Leute sagen, nur nicht zu gesetzlich sein. Ich sage, gesetzlich müssen wir sehr sein. Sehr, sehr gesetzlich. Möglichst total gesetzlich. Was heißt denn gesetzlich? Das heißt, auf das Gesetz ausgerichtet. Aber wir sollen nicht ohne Beziehung zu dem Gesetzgeber stehen. Wenn wir keine Beziehung haben zum Gesetzgeber und nur vor dem Gesetz stehen, dann ist was, läuft was faul. Dann wird das nicht funktionieren. Also dass die Tora funktioniert nur mit Beziehung zu dem, der die Tora gegeben hat. Ja. Dann wird es zu einer toten Religion. Also im positiven Sinne müssen wir gesetzlich sein. Das heißt, wir schauen ganz genau auf unseren Gott und interessieren uns für sein Buch und wollen von ihm lernen und wollen das umsetzen. Das ist positive Gesetzlichkeit. Aus Liebe zu diesem Gott. Also, Gottes Knechte werden dadurch gewarnt. Wer es einhält, wird belohnt. Und jetzt kommt die erste Bitte. Die Bitte um Freispruch von verborgenen Sünden. Vers 13. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich frei von den Verborgenen. Also, er ist sich bewusst, dass er ein Sünder ist, dass er viele Sünden tut, die er selber sich gar nicht bewusst gemacht hat. Dass so viel geschieht in im Leben, was ihm der Herr noch gar nicht gezeigt hat, dass es Sünde ist. Und dann sagt er, ach bitte doch, sprich mich auch von den verborgenen Sünden frei. Das heißt, mach sie mir bewusst, dass ich sie bekennen kann und dann kann ich auch Vergebung erhalten dafür und kann auch Veränderung bekommen dafür. Das dürfen wir auch. Wir dürfen beten, Herr, du siehst, es sind viele Dinge in meinem Leben. Du musst wahrscheinlich traurig sein, wenn du das siehst. Und ich habe es noch gar nicht gesehen. Dann zeig mir mal, was dir nicht gefällt. Und dann zeigt das sehr schnell, aber vielleicht sollte man dann noch schnell bitten, aber bitte zeig mir noch 10-mal mehr einen Blick von dir. Gib mir 10-mal mehr einen Blick von dir und von deiner Liebe, dass wir nicht depressiv werden, wenn wir nur unsere Sünden sehen. Ja, denn wenn der Herr anfängt, uns die Sünden zu zeigen, dann wird es schlimm mit uns. Also wer betet, Herr, offenbare mir, welch ein sündiger Mensch ich bin, der soll gleich noch beten und bitte gleichzeitig offenbare mir, wie herrlich du bist. Sonst versinkt man in Traurigkeit. Ja.
Eine Frage dazu.
Ja.
Kann man nicht dazu übergehen, dass man dann jeden Tag den Bruder bittet, vergib mir, ich weiß nicht, vielleicht habe ich etwas Schlechtes gemacht, vergib mir, und dann in so einem Kreis sich befindet, wo man denkt, bin ich überhaupt, führe ich ein heiliges Leben? Weil wir sind ja wie ein Heiligen.
Also, ja, also vergib mir, wenn ich was, es ist halt so, ich lese das in der Bibel nicht, dass man, oder gibt es so einen Fall, wo jemand den anderen gebeten hat, vergib mir, falls ich was Böses getan habe. Ich weiß nicht, ich kann ihn jetzt nicht erinnern an so einen Fall in der Bibel. Es ist schon so, dass wir dort, wo wir erkannt haben, dass wir was Böses getan haben, dort können wir den anderen dann auch sagen, du, es tut mir leid, dass ich das getan habe, bitte könntest du mir da vergeben oder ja, mich entschuldigen. Verzeihen ist besser als entschuldigen. Könntest du mir verzeihen? Also ich sehe das nicht in der Bibel, dass man gerade zu jedem geht oder zu den anderen geht und sagt, falls ich dir irgendwo. Das klingt mir ein bisschen oberflächlich. Es ist besser, dass ich es dann, wenn ich es erkenne, dann, dass ich dann sage, bitte, ich habe das und das getan gegen dich und das war nicht gut. Und klar sind wir uns bewusst, dass wir vieles machen, vieles nicht richtig machen. Aber ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Aber ich denke, wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, so soll es nicht sein, dass wir einfach so pauschal sagen. Es gibt auch Leute, die beten so: Herr, falls ich dich irgendwo jetzt beleidigt habe, dann bitte vergib mir. Besser ist zu beten: Herr, ich habe wahrscheinlich wieder viel getan, was dir nicht gefällt, aber könntest du mir das zeigen? Dann kann ich nämlich ganz konkret dafür beten und dann kann ich auch konkret damit aufhören. Wenn ich es nicht weiß, dann kann ich nicht aufhören damit. Ja. Falls sie sündigen, ja, da hat er, weil er nicht gewusst hat, was die da tun, wenn die feiern gehen, und er sich vorgestellt hat, ja, das ist immer eine gefährliche Sache, wenn die da Geburtstag feiern oder sonst was, dann könnten sie sich versündigen, ja, das, da schon. Da hat er also in Fürbitte gestanden für den anderen. Aber da geht es jetzt um die anderen, dass der Herr sie, dass er gebetet hat für die anderen, für einen selber, ich weiß nicht. Ich denke, es ist besser zu beten, Herr, ich erkenne meine Verfehlungen gar nicht, dann mach sie mir offenbar und dann sprich mich frei. Also dieser Zwischenschritt dazwischen, dass Gott es mir schon zeigt. Denn ich kann ja nicht verändert werden in meinem Charakter, wenn mir Gott es nicht zeigt. Wie kann ich mich verändern? Mit der Zeit zeigt er mir dann schon einige Dinge und dann weiß ich, okay, hier muss ich jetzt Buße tun und... Bitte.
Könnte hier auch dieses tiefe Bewusstsein sein, Gott, der absolute Heilige, ich werde ihm doch nicht genügen und deshalb das Verborgene,
das ja.
Und ich entdecke, es wird auch welche.
Sozusagen, damit ich überhaupt in seiner Gegenwart sein kann. Soll er mir auch, möge er mir auch da Nachsicht. Aber es, ja. Sprich mich frei. Also jedenfalls, wenn wir jetzt das im großen Zusammenhang der Schrift betrachten, dieses Thema, die unbewussten Sünden, dann Gott will, dass wir uns bewusst werden, dass wir schuldig sind. Wir sind immer schuldig. Wir sind immer schuldig. Von uns aus können wir nie sagen, Herr, ich bin schuldlos vor dir. Das bin ich um Christi willen, ja. Im Blick auf Christus hat er mich gerecht gesprochen, ja. Ich bin kein Sünder und bin gerecht gemacht in Christus. Wunderbar, herrlich. Aber dennoch muss ich mir bewusst sein, ich bin dennoch ein Kind Adams. Und wir haben alle, tragen wir Mitschuld mit unserem Vater Adam. Das ist so. Wir tragen alle Mitschuld mit unserem Vater Adam. der ist der Vater des Menschengeschlechts. Und deshalb haben wir alle die Strafe, oder? Wir sind ja alle bestraft. Wir sind bestraft. Wir wohnen nicht mehr in Eden. Wir werden geboren, kommen auf die Welt und stellen fest, hey, wir sind gar nicht in Eden. Das heißt, wir sind bestraft. Denn Gott war ursprünglich, wäre das gedacht, dass wenn wir geboren werden, dass wir in Eden aufwachen. Und wir müssen sterben. Der Tod kam wegen Adam als Strafe, wegen Adams Sünde als Strafe. Und wir sind alle bestraft. Nicht die Hölle, wir bekommen nicht die Hölle wegen der Sünde Adams. Das steht auch nicht in der Bibel. Aber wir, so verstehe ich das. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Wegen Adam bekommen wir nicht die Hölle. Wer geht in die Hölle? Was sagt die Schrift? Wer ist gerichtsreif und wer kommt ins Gericht? Der böse Werke tut. Römer 2. Das Gericht ist nach Werken. Das Gericht ist nicht wegen Adam, über die Verschuldung des Menschen, wo Paulus spricht von ewigem Verderben vom Angesicht des Herrn. Römer 2, Schmerzen und Leiden und Entferntsein von Gott in Ewigkeit, das ist ein Gericht, das Gott dem Menschen zuspricht aufgrund seiner Werke und nicht aufgrund seines Wesens. Aber wir als Kinder Adams sind dennoch bestraft mit Adam, weil wir nämlich mitschuldig sind mit Adam. Und wir sollen nicht meinen, wir sind die Unschuldigen und der Adam war der Schuldige. Nein, wir stehen hier in der gleichen Linie. Wenn Gott es sagt, wollen wir das akzeptieren. Also jetzt noch die Stelle. Das eine ist Römer 2. Römer 2, Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und der Unbußfertigkeit Und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und jetzt kommt Vers 6. Der einen jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Aussagen im guten Werk Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen mit ewigem Leben, aber denen, die aus der Streitsucht sind und der Wahrheit im Unglauben nicht gehorchen, der Ungerechtigkeit aber gehorchen, mit Grimm und Zorn. Also auf diejenigen kommt der Zorn Gottes, und zwar der Ewige, und Bedrängnis und Angst und so weiter, auf diejenigen, die nicht gehorchen, das sind Werke. Aber der Tod, und dass wir nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott aufwachen, wenn wir also geboren werden und nicht in Eden sein dürfen und nicht vom Baum des Lebens essen können. Das ist Strafe aufgrund von der Sünde Adams. Das Schöne ist, dass der Herr Jesus gekommen ist und uns den Weg zum Baum des Lebens öffnet und dass wir in ihm Leben bekommen. Und die zweite Stelle war Römer 5, Vers 12. Römer 5, Vers 12 sagt genau dieses. Deswegen ist gerade so, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineinkam und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen durchdrang, weil sie alle sündigten. Weil sie oder aufgrund dessen, dass sie alle sündigten. Nämlich damals in Adam. Bitte? Ja. 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 Das heißt, wir sind gewissermaßen in Sünden geboren und wir tun sie dann, sobald wir fähig sind, sie zu tun. Ja. Übrigens, in der Übersetzung von Herbert Janssen haben wir hier eine Änderung gemacht. Dort steht, auf welchen hin sie alle sündigten. Wir haben es ausgebessert, aufgrund dessen, dass sie alle sündigten. Wie die Schlachter das auch sagt, weil sie alle sündigten. Dann, das nächste ist Vers 14a. Bitte um Zurückhalten vor bewussten Sünden, vermessenen Sünden. Hier kecke, freche, Hier ist das kecke, freche Sündigen gemeint. Das heißt, Gott ins Angesicht sündigen, bewusst sündigen. Vermessenheit. Auch von vermessenen Handlungen nämlich oder Taten. Halte deinen Knecht zurück. Mögen sie nicht Macht haben über mich, denn ich bin ohne Tadel und rein von großer Übertretung. Das heißt, er ist sich jetzt nichts bewusst. Keine große Übertretung ist er sich bewusst. In dem Sinne. Also er bittet um Zurückhalten vor, dass Gott ihn zurückhält und bewahrt vor frechen, bewussten Sünden. Und dass er nicht überwältigt wird durch Sünden. Vers 14a, Vers 14b. Bitte um Bewahrung vor überwältigt werden, dass sie nicht Macht haben über mich. Vor einem überwältigt werden durch Sünden. Er bittet dafür, weil er weiß, ich bin sehr anfällig für Sünde. Es ist gesund, sich dessen bewusst zu werden. Führe uns nicht in Versuchung. Also führe mich nicht so, dass ich in eine Situation komme, wo ich so stark versucht werde. Denn ich bin mir bewusst, wie schnell ich sündigen könnte. Bitte um, das nächste ist dann, das sechste. Hier, bitte um wohlgefälliges Reden. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein. Natürlich muss man dazu was tun, aber er weiß es, er braucht Gott auch dazu. Ich brauche Gott selbst zum Reden, dass ich richtig rede und auch in der richtigen Art und Weise rede. Richtiger Inhalt und richtige Art und Weise. Dazu brauche ich Gott. Deshalb betet er hier in Abhängigkeit. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. 15a und 15b. Und das Denken, das Sinnen meines Herzens, weil ja die Worte, die ich rede, aus dem Herzen, also aus dem Denken herauskommen. Vor dem Reden muss man denken. Dann bitte ich auch, dass mein Denken wohlgefällig ist, weil ich weiß, das, was ich denke, werde ich dann reden. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Also dann lass mein Denken wohlgefällig sein vor dir, vor deinem Angesicht. Mein Fels und mein Erlöser. Du bist treu, Jahwe, und du bist mein Befreier, der mich vor diesen Sünden befreit und erlöst. Also das siebenfache Reden hier, sieben Worte, zwei sind ein, das eine ist eine Feststellung, das Vers 12a, das zweite ist eine Verheißung und dann fünf Bitten. Also es geht hier um die Auswirkung der Tora, sodass das Bild Gottes wiederhergestellt wird und dass auch mein Leben kundmacht die Herrlichkeit Gottes. Das ist ja das große Thema des Psalms, die Kundmachung der Herrlichkeit Gottes. Dann haben wir drei Bücher. Da haben wir die Schöpfung als Buch, da haben wir die Tora als Buch und dann haben wir den Menschen, den in Gottes Bild wiederhergestellten Menschen als Buch für das Reden Gottes. Das erste und das zweite ist gegeben und das dritte ist erwünscht und soll erbeten werden. Wunderschöner Psalm. Habt ihr schon darüber nachgedacht, über diesen Psalm? So schön, oder? Ja, also Psalm 19 hat diese besondere Stellung hier im ersten Buch. Als Zentrumspsalm des ersten Buches. Jetzt wollen wir dann in die Pause gehen und dann schauen wir uns weitere Psalmen im ersten Buch noch an. Möglichst die, die an zentraler Stelle stehen. Vor allem die erste siebener Reihe, Psalm 2 bis 8. Schauen wir uns dann auch jetzt an, in der nächsten Stunde. Bitte, ja. 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 Versuchten, ja, Gott versucht nicht, Jakobus, im Deutschen haben wir zwei Wörter, im Griechischen eines. Im Deutschen haben wir das Wort Prüfung und Versuchung. Der Grieche hat nur ein Wort dafür. Das heißt, da muss ich immer im Zusammenhang überlegen, ist es jetzt eine Prüfung oder ist es eine Versuchung? Versuchung ist immer negativ. Versuchung heißt, ich verlocke jemanden zum Bösen. Und Gott ist natürlich nicht so einer, der andere zum Bösen verlockt. Gott selber kann nicht dazu verlockt werden, etwas Böses zu tun. Und er selbst versucht niemanden zum Bösen. Das heißt, wenn wir versucht werden zum Bösen, dann kommt das aus unserer Lust heraus. Aber wenn im Vater unser gebetet wird, dann heißt es, führe mich nicht so, dass ich dann verlockt werde durch meine böse Lust zum Sündigen. Führe mich nicht in Versuchung im Sinne von, führe mich nicht in eine Situation hinein, wo mir das zur Versuchung werden könnte. Weil ich bin mir bewusst, wie schnell ich sündige. Also nicht Gott als der Böse, im Gegenteil, von Gott kommt nie Böses und es kommt nur Gutes von ihm, sagt Jakobus. Denn wenn er nicht verführt werden kann, etwas Böses zu tun, dann kann nur Gutes von ihm kommen. Zuerst sagt er, alles Gute kommt von oben, alles Gute. Aber dann sagt, aber weil er sagt, dass Gott nicht versucht werden kann zum Böses, dann kann ich den Rückschluss ziehen, dass nur Gutes, also alles Gute und nur Gutes kommt von oben, von ihm. Folgedessen kommt das Böse, die Versuchung zum Bösen kommt also aus mir heraus, aus meiner Lust des Fleisches oder Lust der Augen oder hochmütigen Lebensgesinnung. Ja. Gut, machen wir hier Pause, stehen wir auf zum Gebet. Was Psalm 19, ein kurzer Nachtrag zu Psalm 19. Was interessant ist, ist, er hat schon eine zentrale Stellung. Das merkt man auch, dass er umgeben ist von Psalmen, die parallel zueinander stehen. Wie soll ich sagen, ein Ring um den 19er herum. Wie zum Beispiel, wenn man vergleicht den 18er und den 20er und 21er zusammennimmt, die zwei Königspsalmen dort. Der 18er und der 20er und 21er stehen wie parallel zueinander. Ebenso der 17er und der 22er stehen, vielleicht haben wir noch Zeit, ein bisschen uns sowas anzusehen. Und dann auch der 16er und der 23er haben eine ganze Reihe, sind parallel Gedanken da. Und vor allem der 15er und der 24er, der sowieso, ja, die sind ja fast gleich, 24er und 15. Wer darf stehen vor deiner Heiligkeit, in deinem Heiligtum, ja, und das wird ein das Vers 5, Psalm 15 und 24, wer darf sein in seiner, wie heißt es dort, wer darf stehen? Auf den Berg des Herrn, danke. Wer wird steigen auf den Berg des Herrn, ja, und dort auf die Stätte der Heiligkeit? Also es geht auch dort um den Tempel. Und wie in Psalm 15, die Gegenwart Gottes. Wer darf sein in der Gegenwart Gottes? Hier sind ganz viele parallele Gedanken da. Also das ist interessant, dieser Ring um den 19er herum, sodass der 19er in besonderer Weise herausgehoben wird. Der Weisheitspsalm Gottes, über Gottes Reden in Schöpfung und Tora. Wir kommen jetzt zu der Reihe, Entschuldigung, darf ich hier kurz wieder ausschalten. Wir hatten ja, möchte den Überblick zeigen, wir hatten ja gezeigt, dass das erste Buch gewisse Reihen hat. Ich suche die Folie. Da hatten wir hier. Ich erinnere daran, wir hatten dort gezeigt, wir haben eine 7er Reihe, Psalm 2 bis 8, dann eine 9er Reihe, Psalm 9 bis 18, das war alles Reihen im ersten Buch. Und dann eine Reihe von 19 bis 29 und eine Reihe von 32 bis 41, von selig bis selig. Wobei wir jetzt zwei ausgelassen haben, zwei Übergangsverse, nämlich den 30er und den 31er habe ich jetzt hier ausgelassen, weil die sind ein Übergang von einer Reihe in die andere. Aber interessant sind sie schon, diese Reihen, vor allem, wie ich ja schon gezeigt habe, wenn man die Anzahlen der Verszeilen noch bedenkt, sie sind auch meines Erachtens nicht zufällig. Wir hatten das ja gestern schon. Also, und wir wollen uns jetzt diese eine Reihe anschauen, die Psalm 2 bis 8, das ist eine 7er Reihe. Und schauen uns vor allem den 8er zuerst an. Bei den Zweier hatten wir schon gestern, Psalm 8. Jahwe, unser Herr oder unser Gebieter, Jahwe, unser Herr, wie ehrenhaft ist dein Name auf der ganzen Erde. Der du ausbreitest deine Majestät über die Himmel, aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen richtetest du dir Stärke zu wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe deine Himmel, ein Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ja, der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust. Und du machtest ihn ein wenig geringer als die Mächtigen, oder vielleicht besser, du machtest ihn ein wenig geringer als Gott. Und mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Und du machtest ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles tatst du unter seine Füße. Schafe und Rinder also allesamt und auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische des Meeres. Alles, was die Pfade der Meere durchwandert. Jahwe, unser Herr, wie ehrenhaft ist dein Name auf der ganzen Erde. Zuerst etwas zur Form des Psalmens. Wir haben hier 77 Wörter inklusive Titel. Vers 2 bis 5 besteht aus 7 Wörtern, Vers 2, und 32 Wörter, Vers 3 bis 5. Also 7 plus 32. Dann die Verse 6 bis 10 bestehen aus 26 Wörtern plus 7. Was ist diese 7? Diese 7 ist der blaue Refrain. Jahwe, unser Herr, wie ehrenhaft ist dein Name auf der ganzen Erde. 7 Wörter und 26 Buchstaben. Schon wieder? 26. Und was ist das erste Wort? 26. Jahwe. Er beginnt mit diesem Wort und er unterstreicht es doppelt. Er beginnt mit Jahwe und zeigt es durch den ganzen Satz mit 26 Buchstaben und mit 7 Wörtern. Das ist also der erste und der letzte Satz sind gleich. Und dann haben wir also noch, wenn wir Vers 2 bis 5 alle zu, wenn wir, nein, Vers was ist das jetzt? Vers, ich habe hier die Verszahl nicht drauf. Wo beginnt Vers 3? Vers 2c, also nach diesem Refrain, nach diesem ersten Satz, das ist Vers 2c bis Vers 5. Sind 32 Wörter, 32 ist die Zahl der Herrlichkeit, Kavod. Und dann von Vers 6 bis Vers 9, 26 Wörter, das ist die Zahl Jahwe. Und zum Schluss wieder diesen 7 Wörter, Refrain mit 26 Buchstaben. Also auch hier ganz bewusst hat der Dichter systematisch zweimal, einmal die Herrlichkeit und einmal Jahwe eingewoben. Also es geht ja um die Herrlichkeit Jahwes, also hat er beide Zahlen, die 26 und die 32 verwendet mit Wörtern, um die Herrlichkeit Jahwes darzustellen und vorne und hinten Jahwe selber als der Anfangssatz und der Schlusssatz. Also ganz symmetrisch oder poetisch mit Wörtern und mit der Struktur so aufgebaut. Wir haben also einen Psalm mit zwei Teilen, aber man kann ihn aufteilen in sechs Strophen. Die erste Strophe ist die erste Zeile, Jahwe, unser Herr, wie ehrenhaft ist dein Name. Die zweite Strophe ist Vers 2c bis 4 am Ende. Nein, Entschuldigung, Vers 2c bis 3 am Ende. Die dritte Strophe ist Vers 4 und Vers 5. Die vierte Strophe ist Vers 6 und Vers 7. Die fünfte Strophe ist Vers 8 und Vers 9. Und die sechste Strophe ist wieder die letzte Zeile. Jahwe, unser Herr, wie ehrenhaft ist dein Name auf der ganzen Erde. So kann man es einteilen. Man könnte auch, wir schauen uns ihn gleich näher an. Was aber viel wichtiger ist als die Form, ist der Inhalt. Der Inhalt, wir sehen hier, es geht hier um den Namen Jahwe, um die Herrlichkeit Jahwes. Aber es ist mehr. Er zeigt zuerst, er beginnt mit Gottes Herrschaft. Jahwe, der du ausbreitest, deine Majestät über die Himmel, aus dem Munde der unmündigen Säuglinge richtest du dir Stärke zu. Es geht um Gottes Herrschaft in diesem ersten Teil. Wenn er den Himmel anschaut und den Mond und Sterne, dann kann er nur staunen. Ja. Also bis Vers 4 wird Gottes Herrschaft betont. Aber ab Vers 5, da kommt dann diese Wende, ja, was ist dann der Mensch? Wie klein bin ich? Also des Menschen Kleinheit in Vers 5, des Menschen Kleinheit in des Menschen Augen. Sie müssen das noch nicht mitschreiben, ich habe nachher die Gliederung, dann können Sie schön abschreiben. Ich habe das jetzt nur mal, um zu zeigen, worum es geht. Nächste Folie machen wir dann die schöne Gliederung, da kommt das sowieso. Also Vers 5, des Menschen Kleinheit in seinen eigenen Augen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ja, der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust. Wir sind doch so winzig und so gering gegenüber dir. Und Vers 6, du machtest ihn ein wenig geringer als die Mächtigen. Oder das Wort übrigens kann genauso Gott übersetzt werden. Das Wort ist im Hebräischen Elohim. Und die Übersetzer tun sich schwer. Darf man das hier übersetzen? Du machtest ihn ein wenig geringer als Gott. Oder ist hier Elohim im Sinne von die Mächtigen, also die Engel gemeint? So hat es jedenfalls die griechische Übersetzung aufgefasst und so wird es ja auch im Hebräerbrief zitiert. Das kann durchaus sein. Ich möchte beides aber offen lassen. Du machtest ihn ein wenig geringer als Gott und mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Also des Menschen Größe in Gottes Augen. Du machtest ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Jetzt kommt die Herrschaft des Menschen, zu der Gott ihn bestimmt hatte. Du machtest ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles tatest du unter seine Füße. Schafe und Rinder, auch die Tiere, die Vögel, alles, was in den Meeren ist. Jahwe, unser Herr, wie ehrenhaft ist dein Name auf der ganzen Erde. Das Thema ist aber nicht nur Jahwe. Das Thema ist hier genauso der Mensch. Das heißt, wir haben jetzt ein doppeltes Thema. Jahwes Herrlichkeit und die herrliche Bestimmung des Menschen. In Verbindung mit diesem Jahwe. Entschuldigung, dass ich kurz hier noch was ändere. Komm gleich. So. Hast du es, Karina? Thema heißt so: Jahwes Herrlichkeit und die herrliche Bestimmung des Menschen. Gehen wir diese sechs Strophen durch. Strophe A, das Lob des Namens Jahwes. Vers 2ab. Jahwe, unser Herr, wie ehrenhaft ist dein Name auf der ganzen Erde. Ich habe sie als Zweizeiler. Man kann es auch als Einzeiler haben, aber okay. Der Psalmist denkt zuerst an die Herrlichkeit Gottes. Der Name ist das Wesen. Und er lobt Gott. Er spricht Gott an als das, was er ist. Ein Lob heißt ja, zu Gott sagen, das sagen, was er ist. Sagen wir ihm, was er ist, das ist ein Lob. Wenn ich zu meiner Frau sage, du bist eine gute Köchin, was ist das? Das ist ein Lob. Ich sage, was sie ist eine gute Köchin. Ich kann das bezeugen. Also, wenn ich ihr das sage, ich sage ihr, was sie ist. Du bist eine gute Köchin. Das ist ein Lob. Und wenn ich zu Gott sage, was er ist, dann ist das ein Lob. Denn er hat nur gute Eigenschaften. B, Vers 2c bis 4, die Herrschaft Jahwes über die Schöpfung. Der du ausbreitest deine Majestät über die Himmel. Aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen richtetest du dir Lob zu, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Ja, unmündige Kindlein, denken wir an einen Mose, ein Kindlein Mose da im Schilf. Aus so einem kleinen Säugling hat er die ganze Macht Ägyptens zu Schanden gemacht. Er hat dieses kleine Männlein hat er verwendet, um Gottes Volk herauszuführen und sich mächtig zu verherrlichen. So mächtig an Pharao und an all den Ägyptern, dass die Heiden in Kanaan zu zittern begannen. Oder denken wir an den kleinen Samuel. Einen Mann Gottes und natürlich auch den kleinen David. Die Philister haben sich immer gedacht, das Wichtigste ist das Fleisch, viel Fleisch. Und Goliath hatte wirklich viel Fleisch an sich, oder? Und das ist das Bild für Unbeschnittenheit. Die Philister heißen in der Bibel immer die Unbeschnittenen. Die Ägypter heißen nicht die Unbeschnittenen, waren aber auch unbeschnitten. Und die Amalekiter oder sonst, wir heißen auch nicht unbeschnitten. Die Moabiter heißen auch nicht die Unbeschnittenen. Aber die Philister heißen die Unbeschnittenen, weil sie am Fleisch nicht beschnitten sind, weil sie so viel aufs Fleisch vertrauen. Nochmal, Fleisch?
Ja?
Ja, das ist ein Ausdruck der Verachtung, aber es wird noch was ausgedrückt. Unbeschnitten heißt nicht nur Verachtung, verächtlich, sondern zeigt, die vertrauen auf ihr Fleisch. Als Abraham damals auf sein Fleisch vertraute, was hat Gott gesagt? Fleisch weg, wir schneiden jetzt ein Stück ab. Ja, also natürlich war er bildhaft gesehen, aber er hat auf sein Fleisch vertraut. Und Gott macht es hier klar, nicht deine Kraft, Abraham, es ist meine Kraft, die den Nachkommen hervorbringen wird. Und diese Philister, die vertrauten auf ihr Fleisch, das heißt auf ihre fleischliche Anstrengung, auf ihre fleischliche Heeresmacht. Und wie gesagt, er hatte viel Fleisch. Und der kleine David kommt gegen den Goliath. Also Gott hat sich ein Lob zubereitet durch kleine Menschen. Der Jüngste, der Kleinste. Ja, der Gideon auch, der Jüngste in seinem Hause. Es waren immer die Unbekannten und Jungen und Schwachen, die Gott verwendet hat. Um zu schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Also, wir sind hier die Herrschaft Jahwes über die Schöpfung. Erstens seine Majestät über die Himmel. Und zweitens sein Lob aus dem Mund Unmündiger. Seine Majestät über den Himmel, habe ich vergessen, noch ein bisschen was zu sagen. Gottes Majestät verherrlicht sich in den Himmeln. Wir haben das im Psalm 19 gesehen. Und man könnte sich dann fragen, wieso Gott, wieso machst du das? Du nimmst kleine Menschen und David wird sich bewusst, das ist ein Psalm Davids. David wird sich bewusst, ich bin so ein Kleiner. Und was machst du da eigentlich? Du kümmerst dich um den Menschen und setzt ihn auf einen Thron. Wer sind denn wir Menschen, dass wir auf einem Thron sitzen dürfen? Die Himmel sind das Werk der Finger Jahwes. Die Himmel zeigen, wie mächtig du bist, und du hast nur deine Finger ein bisschen bewegt und hast alles geschaffen. Den Mond und die Sterne hast du befestigt. Was ist denn dann der Mensch, dass du seiner gedenkst? Also zuerst die Herrschaft und die Größe Jahwes hier dargestellt, der sich ein Lob bereitet aus schwachen Menschen. Und jetzt kommt der Gegensatz in der dritten Strophe. Also wir sind Strophe B, war Vers 2, C bis 4. Strophe C ist Vers 5 und 6. Besteht übrigens aus 14 Wörtern. 7 vor dem Atnach und 7 nach dem Atnach. Der Atnach ist der Trenner, den die Masoreten da gesetzt haben. Der Verstrenner. Hier gibt es keinen Halbtrenner, hier gibt es nur den Vierteltrenner. Das heißt, dann wird der Atnach der wichtigste Trenner in diesem Vers. Und folgedessen zählt man die Wörter vor dem Atnach und Wörter nach dem Atnach und sind genau 7 plus 7. Interessant. In jedem Vers, also vor dem Atnach und in Vers 5 und vor dem Atnach in Vers 6. Die zusammen sind 7 und nach dem Atnach in Vers 5 und nach dem Atnach in Vers 6 sind auch 7. So ist es hier gemeint. Also nicht wichtig, aber nur die Form. Und damit ihr seht, das ist hier bewusst gesetzt. Also, der Gegensatz des Menschen Kleinheit in den Augen des Menschen. Er sieht sich so gering. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust? Das ist ein Parallelismus, bitte. Parallelismus bedeutet gleiche Gedanken. Mensch und Sohn des Menschen ist hier parallel. Nicht Mensch sind wir Menschen und der Sohn des Menschen ist Jesus. Nein, nein, nein. Das ist kein Psalm über Jesus. Wenn der Hebräerschreiber auf dem Herrn Jesus kommt, dann hat es einen besonderen Grund. Später. Aber jetzt sind wir bei Psalm 8 und nicht in Hebräer 2. In Hebräer 2 kommt eine Anwendung und die wird sehr, sehr wichtig. Aber jetzt zuerst haben wir nur den Text selber zu anzuschauen. Und da ist einfach von dem Menschen, von der Kleinheit des Menschen die Rede. Des Menschen Kleinheit in den Augen des Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust. Gedenken, nach ihm schauen ist parallel und Mensch und Sohn des Menschen ist parallel. Nun, man könnte sich wirklich fragen, was ist denn der Grund, warum Gott an den Menschen denkt? Was ist denn der Grund, warum Gott nach dem Menschen schaut? Wieso ist der Mensch wichtiger als die Affen? Das ist ein Schöpfungspsalm. Er spricht von der Schöpfung. Und im Folgenden wird er gerade auf das Thema kommen. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er setzte ihn über alle Werke der Schöpfung und hat gesagt, ihr sollt regieren, du sollst regieren. Du sollst herrschen über die Fische des Meeres, die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels. Das heißt, es geht hier um Schöpfung. Also die Antwort, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust? Was ist er? Wir sind doch so klein. Sagt Gott, ja, ihr seid klein, aber ich habe euch geschaffen als Bild Gottes. Also der Mensch, die Kleinheit des Menschen in seinen Augen, Vers 6, du machtest ihn ein wenig geringer als Gott, mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Gott machte ein Bild von sich selbst und stellte es in die Schöpfung. Ein wenig geringer war der Mensch gemacht. Er war nicht Gott, aber er war ein Bild Gottes. Und er sollte Gott darstellen in dieser Schöpfung. Und er war bestimmt, designiert für etwas Großes. Wofür war er denn bestimmt? Nächste Strophe. Vers 7 bis 9. Bestimmt zum Herrschen über die Schöpfung. Er sollte Gottes Stellvertreter sein auf Erden und sollte herrschen. Also Herrscher über die Werke der Hände Jahwes. Du machtest ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterstellt. Und jetzt wird aufgezählt. Schafe, Rinder, Feldtiere in Vers 8. Vögel des Himmels und Fische des Meeres in Vers 9. Alles, was die Pfade der Meere durchwandert. Und zum Schluss wieder das Lob. Jahwe, unser Herr, wie ehrenhaft ist der Name auf der ganzen Erde. Gottes Herrlichkeit über die Schöpfung. Der Psalm beginnt mit Gottes Herrlichkeit über die Schöpfung, zeigt, dass Gott sich sogar schwache Kindlein für sich verwendet, für seine Ehre. Aus dem Mund Unmündiger bereitet er ein Lob zu, sodass Gott sogar durch Schwache die Feinde bezwungen hat. Ja. Moment mal, Jahwe, wenn Sie... aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen richtetest du dir Lob zu. Wo hatte ich das mit Stärke übersetzt?
Du hast es beim Vorlesen, das erste Mal als Stärke übersetzt und dann in der Fußnote, dass es Stärke sein kann. Aber
ja.
Das kommt hier deutlich aus, es ist ein Lob deiner Stärke, steht da.
Ich muss gerade schauen. Richtetest du dir, ja, Stärke. Ja. Stärke. Richtetest du dir Stärke, ein Lob deiner Stärke. Die Übersetzer ins Griechische übersetzten dann das mit Lob. Das heißt, die griechischen Übersetzer haben dieses Wort Stärke als Lob seiner Stärke aufgefasst. Und deshalb auch die vielen Übersetzer, die das dann mit Lob übersetzen. Wie hat Schlachter hat Lob. Elberfelder hat Stärke, Macht.
Weil das wäre ja auch nochmal so ein Gegensatz, der so krass ist.
Ja.
Ja.
Der Sinn wird wohl der sein, richtetest du dir ein Lob deiner Stärke zu. Der Sinn ist wohl der, dass er hier das Wort Stärke dass er hier konzentriert spricht. Deshalb wahrscheinlich ein Lob deiner Stärke. So haben das jedenfalls die griechischen Übersetzer aufgefasst. Und das Wort selber heißt schon Stärke, das ist richtig. Bitte, hat jemand da einen Kommentar? Macht. Richtetest du dir Macht zu. Aber wie kann man sich Macht zurichten? Was ist gemeint? Es kann nur ein Lob der Macht sein, dass man sich zurichtet. Es geht ja darum, dass der Mund von Unmündigen, also kleine Kinder, sprechen oder tun was. Ja, und Gott wird dadurch Seine Macht wird dadurch gelobt oder erhoben. Und offenbar werden, oder? Ah ja, richtig. Ja, ja. Also ich wiederhole, durch den David, durch den Geringen, kommt es zu einem Lob der Stärke Gottes, weil offensichtlich wird, dass Gott es ist, der hier handelte. Und wenn jetzt auch sonstige Unmündige sind, die jetzt Gott verwendet, dann ist es immer zum Lob seiner Stärke. Also seine Stärke wird dadurch groß gemacht. Richtetest du dir eine Stärke zu, im Sinne von einen Ruhm deiner Stärke zu? Ja. Bitte? Die Schwachen hat Gott erwählt, sodass man sich rühme, wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Das Schwache vor der Welt hat Gott erwählt, um das Starke in der Welt zunichte zu machen. Das ist der Sinn wohl, ja. Danke. Also Lob der Stärke, man müsste fast eine Klammer setzen, Lob einklammern und dann der Stärke schreiben. Ich muss mir das notieren, das wäre vielleicht besser. Gut. Weiter. Was ist der Sinn dieses Psalms? Und welche Rolle spielt er in der Reihe Psalm 2 bis Psalm 8? Das ist schon eine offensichtliche 7er Reihe und er steht irgendwie in Verbindung mit Psalm 2. Beide übrigens werden ja zitiert im Neuen Testament, haben von daher schon eine gewisse Bedeutung. Nicht von ungefähr werden sie zitiert. Nun, Gott hat den Menschen bestimmt für eine hohe, hohe Aufgabe. Und diese Aufgabe war, zu herrschen, König zu sein. Der Mensch soll König sein. Und der David sitzt da als König, der ist ein König, David, sitzt auf seinem Thron und denkt über Gott nach und sagt, Gott, du bist so groß, deine Herrschaft ist so gewaltig und wenn ich das vergleiche mit uns schwachen Menschlein, was sind wir Menschen eigentlich? Gar nichts. Und dann kommt er zum Nachsinnen und sagt, aber du hast den Menschen ein wenig geringer als Gott gemacht. Du hast ihn von der Schöpfung her schon so designiert, dass er der Herrscher sein soll über die ganze Erde, über alle Werke deiner Hände. All das, was du gemacht hast, du hast den Menschen zum Stellvertreter von all dem gemacht. Was sind denn wir Menschen eigentlich, dass du uns über die ganze Schöpfung erhebst, sogar über die Engel? Vielleicht ist das Wort Mächtige hier auf die Engel bezogen, kann ja sein. Und wenn die griechische Übersetzung hat, ist bezogen auf die Engel. Also du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Engel, aber du hast ihn mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt und hast alle Werke, hast alles ihm untergeordnet. Und der Hebräerschreiber sagt, wenn alles ihm untergeordnet ist, bitteschön, dann auch die Engel. Dann die Engel gehören auch dazu zur Schöpfung. Und wenn alles dem Menschen untergeordnet wurde, dann ist der Mensch bestimmt, über die Engel zu stehen. Das ist das Wesen des Menschen. Gott hat ihn so von vornherein schon so dazu berufen, diese hohe Bestimmung zu tragen. Ja, und da sitzt der David auf seinem Thron und er ist sich bewusst seiner Schwachheit. Engel sind Diener, Menschen sind Herrscher. Der Hebräerschreiber, sein ganzes Argument ist, dass er sagt, vielleicht sollten wir Hebräer aufschlagen. Hebräerschreiber, für den ist der Psalm 8 sehr, sehr wichtig. Er sagt dort, er spricht von der Herrlichkeit Jesu Christi. Er spricht von der Größe Jesu Christi im ersten Kapitel im Hebräerbrief und will zeigen, dass der Herr Jesus einen viel größeren Namen ererbt hat als die Engel. Denn der Name, den der Herr Jesus ererbt hat, der heißt Sohn. Zu welchem von den Engeln hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Psalm 2. Das ist in Hebräer 1, Vers 5. Vers 4. Da er um so viel besser als die Engel geworden war, als er einen vorzüglicheren Namen, der sie überragt, geerbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren? Also bitteschön, das gibt es nicht in der Bibel, dass Gott jemals zu einem Engel gesagt hat, du bist mein Sohn. Nein, zu den Engeln hat er gesagt, ihr seid meine Diener. Er macht seine Engel zu Dienern, zu Winden. Vers 7. Einerseits sagt in Bezug auf die Engel, der seine Engel zu Winden macht, zu Dienern, seine Dienstleistenden, zu einer Feuerflamme. Also sie müssen Gott dienen, auch im Gericht. Aber sie müssen Gott dienen, sie sind Diener. Aber andererseits in Bezug auf den Sohn sagt er, du bist der Höchste, du bist Gott, du sitzt auf dem Thron. Ja? Und dann sagt er in Vers 13, in Bezug auf welchen der Engel hat er jemals gesagt, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Also zu einem Engel hat Gott niemals gesagt, komm lieber Gabriel, setz dich zu meiner Rechten nieder. Oder Michael oder wie. Nein, die sitzen nicht zur Rechten Gottes. Die stehen vor Gott. Engel sitzen nie in der Gegenwart Gottes. Die stehen und dann verhüllen sie noch ihre Angesichter vor Ehrfurcht. Und sagen, heilig, heilig, heilig bist du. Vers 14. Sind sie, die Engel, sind sie nicht alle dienstleistende Geister, die zum Dienst ausgesandt sind? Also, die Engel sind Diener. Gut, wem dienen sie denn? Ja, wem dienen die Engel? Gut, und was sagt der Hebräerschreiber? Wem dienen die Engel? Ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil bekommen werden. Die Engel dienen den Menschen, vor allem jetzt den Gläubigen. Der sagt er also gut, die Engel sind untergeordnet. Und dann spricht er in Vers 5, denn nicht Engeln unterordnete er das künftige Weltreich, von dem wir reden. Er sagt, nicht Engel sind die Herrscherklasse im zukünftigen Weltreich. Und jetzt kommt der Beleg dafür, der Beleg ist Psalm 8. Es bezeugte aber mit Ernst jemand an einer Stelle, also der jemand heißt David und an einer Stelle heißt Psalm 8, und sagte, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust? Du machtest ihn ein wenig geringer als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre kröntest du ihn und du setztest ihn über die Werke deiner Hände, alles unterordnetest du ihm und tatst es unter seine Füße. Jetzt kommt der Kommentar des Hebräerschreibers. Denn indem er ihm alles unterordnete, ließ er nichts, das ihm nicht unterordnet wäre. Nun sehen wir aber noch nicht ihm alles untergeordnet. Also dem Menschen wird gesagt, dass er über alle Werke Gottes gesetzt wird. Und der Hebräerschreiber schlussfolgert, dann ist der Mensch auch über die Engel gesetzt. Alles unterordnetest du seinen Füßen. Dann ist also nichts übrig, was ihm nicht untergeordnet wäre. Ja, und jetzt schauen wir den Menschen an und sagen, oh, aber warum ist denn der Mensch nicht Herrscher? Warum herrscht er denn nicht? Die Antwort ist klar, die braucht er nicht sagen. Das wissen alle, wegen Sündenfall. Der Mensch herrscht nicht. Er herrscht nur, ja, einiges herrscht er, aber in vielen, vielen Punkten herrscht er nicht. Also wir sehen den Menschen nicht alles untergeordnet. Aber was sehen wir? Wir sehen einen Menschen, sagt er. Wir sehen einen Menschen, Vers 9, wir sehen aber den, und jetzt bezieht er das auf den Herrn Jesus, wir sehen aber den einen Menschen, den, der ein wenig geringer als die Engel gemacht wurde, auf dass er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Also wir sehen diesen Herrn Jesus, der Mensch wurde, der sich so tief erniedrigte, für kurze Zeit oder ein wenig, diesen Jesus, ein menschlicher Name, Jesus, er sagt nicht mal Herr Jesus, er sagt diesen Jesus, er sagt Jesus, wir sehen Jesus, einen Menschen, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Da ist ein Mensch, der hat gelitten und den hat Gott erhoben auf den höchsten Thron und den sehen wir jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Nun, wir sehen ihn natürlich nur mit den inneren Augen, mit den Glaubensaugen, aber wir wissen es, dass Gott ihn gekrönt hat. Der sitzt nämlich jetzt auf dem Thron Davids, dieser Sohn Davids. Warum sitzt er dort? Weil er gelitten hat, weil er den Tod für alle schmeckte. Wegen seines Todesleidens hat er ihn erhöht. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist und so weiter. Und dieser Jesus, der sitzt jetzt auf dem Platz, wo eigentlich der Mensch sitzen sollte. Gott hat den Menschen bestimmt, über alle Schöpfungswerke zu regieren. Der Mensch hat diese Rolle verloren durch die Sünde. Der David durfte auf dem Thron sitzen, dort in Israel, als Stellvertreter Gottes, Israel regieren, und er kommt sich so klein vor. Aber David denkt daran, dass Gott den Menschen bestimmt hat zum Herrscher über alles. Aber David war nicht der letzte König und er selber hat gesündigt und er selber ist nicht in der Stellung geblieben. Er ist auch gestorben. Und jetzt sagt der Hebräerschreiber, aber es gibt einen, das ist der Sohn Davids. Der hat sich auf diesen Thron gesetzt. Und der herrscht jetzt. Und was will dieser eine machen? Der bleibt einfach auf dem Thron Davids sitzen und fertig? Nein, nein, nein. Vers 10. Denn es geziemte ihn, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind. Er brachte ja viele Söhne zur Herrlichkeit. Es geziemte ihm, den Urheber ihres Heils durch Leiden hindurch zum Ziel zu bringen. Denn beide, der da heiligt und die da geheiligt werden, sind alle von einem, aus welchem Grunde er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Vers 14. Da also die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig geworden sind, nahm auch er in gleicher Weise an denselben Teil, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, das heißt den Teufel, und alle die losmachte, so viele in Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei verfallen waren. Die Menschen waren unterordnet dem Tod. Das waren wie Sklaven. Wegen der Sünde. Sicherlich nicht Engel nimmt er, sondern Samen Abrahams nimmt er. Vers 17. Weswegen es notwendig war, in allen den Brüdern gleichgemacht zu werden, damit er ein barmherziger hoher Priester würde und so weiter, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn insofern er selbst als Geprüfter gelitten hat, kann er denen, die geprüft werden, helfen. Der Hebräerschreiber geht dann weiter, er führt das sehr lange aus, das Thema. Er sagt, der Herr Jesus Christus hat sich so tief erniedrigt, um uns raufzuholen auf den Thron. Er hat sich so tief erniedrigt, um uns nach sich zu ziehen. Er kam herunter in unsere Niedrigkeit, hat das Todesleiden auf sich genommen, hat sich auf diesen Thron gesetzt, über die ganze Schöpfung, auf den Thron Davids, aber um jetzt alle seine Kinder mitzubringen in die Herrlichkeit. Vers 10. Er brachte viele Söhne zur Herrlichkeit. Und dann kommt er zu Gott und sagt zu ihm, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Das steht in Vers 13. Er sagt, ich werde mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Der Herr Jesus präsentiert alle seine Kinder dem Vater und sagt, schau Vater, die habe ich alle für mich erkauft. Und ich will, dass sie alle bei mir am Thron mit mir sitzen. Alle auf dem Thron Davids mitsitzen. Wenn jemand überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie ich mich auf den Thron des Vaters gesetzt habe. Offenbarung 3, Vers 21. Das heißt, der Herr Jesus stellt die ursprüngliche Herrlichkeit des Menschen als Herrscher über die Welt wieder her. Das, was durch die Sünde kaputt gegangen ist, stellt der Herr Jesus wieder her. Und der Psalm 8 lehrte uns, so sagt der Hebräerschreiber, dass der Mensch über die gesamte Schöpfung gesetzt ist, inklusive Engel. Das heißt, der Mensch ist bestimmt zu höchster Höhe. Er wird mit Gott regieren, vom Thron Davids aus, über die gesamte Engelschaft, über Milliarden von Engeln. Ja, aber jetzt, was soll denn dieser Psalm jetzt, was spielt dieser Psalm für eine Rolle in Bezug auf David und in Bezug auf diese diese sieben Psalme von Psalm 2 bis Psalm 8? Wieso dieser Psalm? Nun denken wir daran, was war das Thema von Psalm 2? Da haben sich die Völker, was empören sich die Völker und die haben sich zusammengesetzt gegen Jahwe und den Gesalbt und der Herr sagt ihnen dann, ich habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, Kapitel 2, Vers 6, Psalm 2, Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Bitte von mir, ich gebe dir die Völker zum Erbe, dir zum Besitz, die Enden der Erde. Also er wird regieren, er wird herrschen über alles. Du wirst sie regieren mit eisernem Stabe. Der Sohn Davids, der Gesalbte, ist dazu bestimmt zu regieren über die gesamte Erde. Und er tut es mit eisernem Stabe, das heißt, er ist auch dazu bestimmt, der Richter zu sein über die Völker. So hat Psalm 2 begonnen. Wie hört der Psalter auf? Psalm 149, vor dem letzten. Wie hört der Psalter auf? Das haben wir gestern gelesen. Da wird Gott gelobt. Und wie heißt er? Die Gerechten werden mit ihm herrschen und sich mit ihm freuen. Psalm 149, die Söhne Zions, Vers 1, Psalm 149, Vers 1, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Versammlung der Frommen. Israel freue sich, die Söhne Zions seien fröhlich über ihren König. Vers 4, er schmückt die Gebeugten mit Heil, frohlocken sollen die Frommen in Herrlichkeit, jubeln auf ihren Lagern. Lobeserhebungen des Mächtigen seien in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Vergeltung zu üben an den Völkern. Das Ziel ist dann erreicht, wenn das ganze Volk Jahwes mit dem König David, dem neuen König David, mit dem Gesalbten, sich freut und mit ihm zusammen Gericht ausübt über die Völker, über die, die sich nicht beugen wollten, um Vergeltung zu üben an den Völkern, Vers 7. Das Ziel ist erreicht, hier sitzen tatsächlich die Frommen zusammen mit dem Sohn Davids, mit dem König, an höchster Stelle und richten die Feinde. Und es endet mit Vers 9, das ist die Pracht aller seiner Frommen. Das ist die Pracht aller seiner Gerechten, seiner Heiligen, seiner Frommen. Das Ziel ist erreicht. Psalm 2 ist der Ausblick auf das Ziel. Du regierst sie, du wirst sie regieren mit eisernem Stabe. Psalm 149, jetzt sind die Frommen, er regiert und die Frommen sind auf seiner Seite und üben mit ihm das Gericht aus. Das heißt, die ursprüngliche Bestimmung des Menschen wird erreicht durch den Sohn Davids. Und Psalm 8 betet der König David. Und denkt an die Kleinheit des Menschen. Was bin ich, der König? Ich bin so ein kleiner Mensch. Was ist denn der Mensch? Zum Beispiel der Mensch namens David, dass du seiner gedenkst. Der Gesalbte, der Schwache, dass du nach ihm schaust. Du hast ihn wenig geringer gemacht. Und jetzt kommt er zu dieser Erkenntnis, der Mensch hat eine so hohe Stellung. Und Gott möchte ihn wieder einsetzen zu dieser hohen Stellung. Aber das geschieht erst, wenn das Sündenproblem gelöst sein wird. Das ist hier nicht thematisiert, aber der Hebräerschreiber zeigt, dass der Herr Jesus der ist, der wirklich die Bestimmung des Menschen wiederherstellt. Er selber hat sich erniedrigt, hat das Sündenproblem gelöst und hat sich gesetzt auf diesen Thron Davids, um jetzt all die Seinen nachzuziehen. Das ist also hier auch ein Königspsalm in einem gewissen Sinne, weil er zeigt, dass der Mensch König ist. Psalm 2, der Sohn Davids ist König. Psalm 8, der Mensch ist König. Insofern gehören diese Psalmen zusammen. Und wenn wir jetzt die Psalmen zählen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, haben wir 7 Psalmen. Welche ist in der Mitte von dieser 7er Reihe? 2, 3, 4, 5. Der 5er ist in der Mitte. Und was steht dort über Gott? Das ist der einzige Psalm, wo Gott König genannt wird, in dieser Reihe. Nur in diesem Psalm, das sind alles Gebete, die Psalme von 3, 4, 5, 6, 7, sind alles Gebete, der König ist in Bedrängnis, aber er betont, gerade in der Mitte betont er, dass Gott König ist. Kapitel 5, also Psalm 5, Vers 3. Nimm zu Ohren, Jahwe, meine Worte, merke auf mein Murmeln, merke auf die Stimme meines Rufens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Hier wird Gott als der König dargestellt. Wir haben also der König, der Sohn Davids, Psalm 2. Der König, der Mensch, Psalm 8. Und in der Mitte, hier ganz kurz erwähnt, Gott ist König. Und durch diesen Gott und durch seinen Sohn, der schließlich geschickt werden wird, wird der Mensch seine ursprüngliche Bestimmung wieder erreichen können, zu herrschen über alle Werke der Hände Jahwes. Jetzt habe ich die Zeit überzogen, machen wir hier Pause. Beten wir noch.